ARD. Das Wissen. San Gregorio, eine kleine Kommune im äußersten Süden Chiles. 2000 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile blasen starke Winde über die Magellanstraße. Alfonso Campos geht am Strand entlang. Der 71-jährige Chilene macht sich Sorgen um die Zukunft der nahezu unberührten Natur. Denn die Region soll sich zu einem Hotspot für die Produktion von grünem Wasserstoff entwickeln. Rund 800 Meter von seinem Haus entfernt soll dafür ein neuer Hafen gebaut werden.
Hier nisten Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Natürlich darf hier kein Hafen gebaut werden. Das geht nicht. Vor allem, weil schon ein Hafen existiert. Nur 6 Kilometer von hier. Das hat doch keinen Sinn.
Grüner Wasserstoff aus Chile für die Welt. Auf Kosten einzigartiger Natur? Von Judith Mintrop.
Chile ist ein Land der Extreme. Im Norden die trockenste Wüste der Welt mit der intensivsten Sonneneinstrahlung, im Süden fast immer starke Winde. Perfekte Bedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energie und damit für die Produktion von grünem Wasserstoff.
Die Industriezentren Europas und speziell diejenigen im Norden Europas sind interessiert daran, Chile als strategischen Partner bei der Dekarbonisierung ihrer Industrie zu gewinnen. Das Gleiche gilt für die Mobilitätsindustrie und deren Dekarbonisierung. Wir könnten strategische Geschäftspartner werden. Chile wäre dabei der Produzent und die Europäische Union der Auftraggeber.
Sagt Chiles Energieminister Diego Pardov. Bis 2030 soll hier zum weltweit günstigsten Preis grüner Wasserstoff produziert und Chile bis 2040 zu einem der 3 größten Exporteure werden. Ganz im Norden des längsten Landes der Welt, in der Region Antofagasta, werden seit langer Zeit Kupfer und Lithium abgebaut. Es gibt große Minen, Industrieanlagen, Häfen und einige Kohlekraftwerke für deren hohen Strombedarf. Teile der Region sind so verschmutzt, dass sie als Opferzonen gelten. Daphne Pino Riffo von der regionalen staatlichen Behörde für Energie in Antofagasta.
Die Industrie in Antofagasta hatte lange einen schlechten Ruf, denn der entstehende Giftmüll wurde nicht richtig entsorgt und das Grundwasser teilweise verschmutzt. Jetzt kommt der grüne Wasserstoff ins Spiel, der unsere Wirtschaft nachhaltiger machen kann.
Am anderen Ende des Landes, 4000 Kilometer weiter im kalten Süden, liegt die 2. Region, die in Chiles Wasserstoffstrategie eine Hauptrolle spielen soll. Magallanes. Hier soll grüner Wasserstoff mit Windenergie produziert werden. Im Unterschied zum Norden gibt es bisher kaum Industrie. Magallanes ist bekannt für seine nahezu unberührte Natur, die weite patagonische Steppenlandschaft und die vielen Fjorde und Gletscher. Tourismus ist eine wichtige Einkommensquelle.
Wir möchten, dass sich die Wasserstoffindustrie bei uns entwickelt, aber nur mit sehr hohen Standards und nicht auf Kosten unserer Umwelt. Darum macht sich die Bevölkerung große Sorgen.
Sagt Maria Ojeda von der regionalen staatlichen Behörde für Energie. Magallanes ist die südlichste Region Chiles. Zu ihr gehören auch Feuerland und das berühmte Kap Horn, Südamerikas südlichster Punkt vor dem Eiskontinent Antarktis. Benannt ist die Region nach dem Entdecker der Magellanstraße, einer Meeresenge, die den Atlantik und den Pazifik verbindet und als Schifffahrtsroute genutzt wird. Der äußerste Süden Chiles ist bekannt für sein stürmisches, oft sehr raues Wetter.
Magallanes bietet vor allem aufgrund seines hohen Potenzials für die Windenergie gute Möglichkeiten für die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zu geringeren Kosten als anderswo. Außerdem haben wir hier einen Zugang sowohl zum Pazifik als auch zum Atlantik. Europa und Asien können so direkt erreicht werden. Das macht die Region sehr interessant in Bezug auf die Vermarktung von Wasserstoff.
Der Export steht im Mittelpunkt der chilenischen Pläne. Vor allem in Europa soll grüner Wasserstoff in den nächsten Jahrzehnten Öl, Gas und Kohle ersetzen. Zum Beispiel in der Chemie- und Stahlindustrie, aber auch im Transportsektor und beim Heizen. Ewald Sandka leitet die EU-Delegation in Chile.
Wir wollen in Europa und auf der ganzen Welt die Energiewende voranbringen. Dafür brauchen wir erneuerbare Energien anderer Länder. Deshalb haben wir in der Strategie Repower EU festgelegt, dass wir 2030 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff importieren möchten. Und das passiert nicht von selbst. Irgendjemand muss den Wasserstoff produzieren, zertifizieren und exportieren. Und Chile hat exzellente Bedingungen dafür.
Grüner Wasserstoff wird lange ein knappes Gut bleiben. Und Chile könnte ihn auch Richtung Asien exportieren. Präsident Boric war in der Sache schon auf China-Besuch. Und Europas Spitzenpolitiker drücken sich in Chile die Klinke in die Hand. Kanzler Olaf Scholz war da, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenso. Im Gepäck hatten sie Abkommen, die Chile mit Wissen, Technologie und Krediten unterstützen sollen. Einer Studie der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zufolge könnte Chile 70 bis 80 Mal so viel Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, wie es für den Eigenbedarf benötigt. Eine Studie des chilenischen Energieministeriums schätzt, dass allein im tiefen Süden des Landes 13% des gesamten weltweiten Wasserstoffbedarfs gedeckt werden könnte. Eine Zahl, die bei Umweltschützern und Wissenschaftlern Alarm auslöst.
Das entspricht der Installation von 125 Gigawatt Windenergie in der Region Magallanes. Und das würde bedeuten, die ganze patagonische Steppe mit Windturbinen zuzupflastern.
Heraldo Norambuena ist Ornithologe und Evolutionsbiologe. 125 Gigawatt, das wären doppelt so viele Windräder, wie sich derzeit in ganz Deutschland drehen. Maria Ojeda von der Regionalbehörde für Energie hält diese Schätzung allerdings für übertrieben.
Als die nationale Wasserstoffstrategie entwickelt wurde, haben wir über eine Prozentzahl gesprochen, die mit der Realität nichts zu tun hat. Diese Zahlen entstehen, wenn man die Fläche einer Region betrachtet und dann Hochrechnungen macht, wie viele Windräder dort gebaut werden könnten. Ich muss zugeben, dass die Berechnung keine gute Idee war.
Doch unbestritten ist, Magallanes hat sehr großes Potenzial für die Wasserstoffproduktion. Auch deutsche Firmen wollen davon profitieren. So hat das Bundeswirtschaftsministerium das Projekt Haru-Oni mit gut 8 Millionen Euro gefördert. Die Pilotanlage zur Herstellung von Kraftstoffen aus grünem Wasserstoff wurde unter Beteiligung von Siemens Energy und Porsche gebaut. Im Dezember nahm sie 40 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Punta Arenas den kommerziellen Betrieb auf. Porsche will dort synthetisches Benzin kaufen. Ob es auch geliefert werden kann, ist unklar. Das chilenische Unternehmen Highly Innovative Fuels lehnte trotz mehrfacher Anfrage ein Interview mit Das Wissen ab. Noch steht das Windrad, das den Strom für Haru-Oni erzeugt, recht einsam in der patagonischen Landschaft. Doch das wird sich bald ändern. Über ein Dutzend Windparkprojekte befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien. Wie viele davon umgesetzt werden, sei noch nicht klar, sagt Maria Ojeda.
Viele Investoren wollen sich erst einmal Land sichern. Sie sind gekommen, um Bauern ihr Weideland abzukaufen oder zu pachten. Auf Feuerland gibt es derzeit 2 und in der Provinz Magallanes 4 Projekte, die schon recht weit fortgeschritten sind, die also schon Grundlagenstudien, Windmessungen über mehr als 2 Jahre und eine ingenieurtechnische Vorentwicklung aufweisen können.
Wir nutzen die Kraft des Windes und das Wasser der Magellanstraße für die Energiewende in Chile und der Welt. So beginnt ein Werbefilm zu HNH Energy, einem der am weitesten fortgeschrittenen Projekte. HNH Energy ist ein Joint Venture der österreichischen Unternehmen Austria Energy und Ökowind sowie dem auf grüne Energien spezialisierten Investmentfonds Copenhagen Infrastructure Partners, CIP. In San Gregorio, wo ihre Industrieanlage entstehen soll, arbeitet HNH seit 2 Jahren an Umweltverträglichkeitsstudien. Geplant ist nicht nur die Produktion von grünem Wasserstoff, sondern auch dessen chemische Umwandlung in Ammoniak. Die gasförmige Stickstoffverbindung ist ein wichtiger Grundstoff für die Herstellung von Dünger, Kühlmitteln oder Arzneien. 1,4 Millionen Tonnen grünen Ammoniak möchte HNH langfristig in Magallanes produzieren. Das wäre halb so viel, wie derzeit in Deutschland insgesamt hergestellt wird, unter Einsatz von sehr viel Erdgas und Kohle. Osvaldo Richards, der Projektleiter von Austria Energy, schwärmt von den idealen Bedingungen im Süden Chiles.
Erneuerbare Energien sind variabel. Nirgendwo auf der Welt gibt es sie durchgehend. In Chile erreichen Windkraftanlagen deshalb im Durchschnitt nur 20-35% ihrer maximalen Leistung. In Magallanes sind es aber 60%. Das ist einzigartig. So etwas gibt es sonst nur in Offshore-Windparks.
Reiner Wasserstoff lässt sich schlecht transportieren. Um das Gas zu verschiffen, müsste es auf minus 250 Grad abgekühlt werden, ein energieaufwendiges Verfahren. Wird aus Wasserstoff dagegen Ammoniak hergestellt, ist der Export einfacher. Denn Ammoniak ist schon bei minus 33 Grad flüssig und kann mit Tankschiffen über die Weltmeere transportiert werden. Für die Herstellung wird allerdings eine ausgewachsene Chemiefabrik gebraucht, mit viel Infrastruktur und großen Speichern. All das soll in der Nähe der kleinen Gemeinde San Gregorio entstehen. Außerdem eine Meerwasserentsalzungsanlage, 194 über 100 Meter hohe Windräder und ein neuer Hafen.
Sie wollen einen Exporthafen und einen Anleger für den Schwerlastimport bauen. Die ganze Zeit werden Lastwagen unterwegs sein. Die Vögel werden unter furchtbarer Lärmbelastung und Lichtverschmutzung leiden. Hier nisten Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Die Rotkopfgans, der Knutschstrandläufer und der Magellan-Regenpfeifer.
Alfonso Campos hält nichts von dem Großprojekt. Teile der Anlage sollen in die unmittelbare Nähe seines Grundstücks gebaut werden. Drei seiner Nachbarn hätten ihre Grundstücke bereits verkauft oder verpachtet, berichtet der 71-jährige Anwalt. Er wirft dem Unternehmen vor, die wirtschaftlichen Probleme der Landwirte auszunutzen. Die Schafzucht befinde sich gerade in einer verheerenden Situation. Deshalb gebe es Land zu günstigen Preisen. 6 Kilometer entfernt gibt es bereits einen Hafen. Doch HNH verteidigt den Neubau. Sein Unternehmen würde alle Auflagen erfüllen, um die Auswirkungen auf Flora und Fauna möglichst gering zu halten, versichert Osvaldo Richards.
Die vorhandenen Häfen haben weder ausreichend Kapazität, um die Windräder und die Module für die Industrieanlagen zu importieren, noch um das Ammoniak zu exportieren. Der von uns geplante Hafen wird 10-mal größer, als wir selbst es benötigen. Damit nicht jedes Unternehmen seinen eigenen Hafen bauen muss. Wenn wir auf den Umbau des vorhandenen Hafens warten müssten, würde die ganze Industrie um 2 bis 3 Jahre zurückgeworfen.
Bei San Gregorio ist die Magellanstraße schmal. Die Fähre braucht nur 20 Minuten auf die andere Seite nach Feuerland. Dort befindet sich das Feuchtgebiet Bahia Lomas. Es gehört seit 2004 zu den Ramsar-Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung. Ein Lebensraum insbesondere für Wasser- und Wattvögel. Heraldo Norambuena ist Mitarbeiter des Forschungszentrums von Bahia Lomas. Mit seinen beiden Kollegen Gabriela und Erik steht er auf einer Aussichtsplattform. Mit Ferngläsern suchen die drei den Küstenstreifen nach Vögeln ab.
Jedes Jahr besuchen uns hier rund 100.000 Küstenvögel verschiedener Arten. Genau gegenüber, auf der anderen Seite der Magellanstraße, liegt San Gregorio. Dort soll der Großteil der Windräder für den grünen Wasserstoff stehen. Und wir wissen, die Vögel überqueren die Magellanstraße genau an dieser Stelle.
Die geplanten Windparks und Industrieanlagen würden die Zugvögel auf ihrer Migrationsroute stören. Wie genau und wie stark, das hänge von der jeweiligen Art ab, erklärt Norambuena.
Die kleinsten Vogelarten, wie zum Beispiel die Sperlinge, können platzen, wenn sie zu dicht unter den Rotorblättern hindurchfliegen. Das kann auch bei Fledermäusen passieren. Bei größeren Vögeln besteht die Gefahr einer direkten Kollision. Es gibt hier bedrohte Arten, wie zum Beispiel die Rotkopfgans und den Magellan-Regenpfeifer, von dem wir seit kurzem wissen, dass der Bestand kleiner ist als bisher angenommen. Es gibt wohl nur noch 500 bis 600 Exemplare. Die Errichtung von Windrädern auf deren Zugroute kann verheerende Auswirkungen haben. Damit könnten wir die Art sogar auslöschen.
Die Gefahr für die Zugvögel ist eine große Sorge von Forschern und Umweltaktivisten vor Ort. Doch es ist bei weitem nicht die einzige. Zigtausende Schafe und unzählige wildlebende Guanacos streifen durch die patagonische Steppe in Magallanes. Dieses Bild könnte sich mit der Entwicklung der Wasserstoffindustrie, mit all ihren Straßen, Häfen, Windparks, Industrieanlagen, Strom- und Wasserleitungen komplett verändern. Außerdem müsste Wohnraum für die Arbeiter und Angestellten der neuen Industrie entstehen. Heraldo Norambuena befürchtet, dass damit ein einzigartiges Ökosystem verloren geht.
Manche glauben, dass in der Steppe nichts ist. Doch wir haben hier eine endemische Fauna. Wenn man durch die patagonische Steppe streift, findet man zahlreiche Arten, die einzigartig sind, die man an keinem anderen Ort der Welt findet.
Nicht nur die Steppe, auch das Meer wird sich mit dem Boom der grünen Industrie verändern. 2022 durchquerten knapp 3000 größere Schiffe die Magellanstraße zwischen Atlantik und Pazifik. Das war bereits ein Fünftel des Verkehrs, der durch den Panamakanal geht. Wenn die Zahl künftig wächst, werden auch mehr Schiffe mit Walen und Delfinen kollidieren. Der Unterwasserlärm schädigt ihr Gehör und sie verlieren die Orientierung. Außerdem könnte sich das Nahrungsangebot der Meerestiere verschlechtern. Daniele Aro holt getrocknete Exemplare von Krill und Langusten aus ihrem Büroregal. Die können sehr klein sein oder ganz schön groß, erklärt die Meeresbiologin. Sie erforscht die Ernährung von Walen und Delfinen. Und sie macht sich Sorgen, dass das Abwasser der neuen Industrieanlagen die Nahrungskette der Meeressäuger durcheinander bringt.
Aufgrund der Temperaturunterschiede des eingeleiteten Wassers könnten einige Organismen sterben oder umsiedeln. Wir sprechen hier von wirbellosen Tieren, die ein fundamentaler Bestandteil der Nahrung von Seelöwen, Pinguinen oder Walen sind. Hier in Magallanes haben wir eine bestimmte Langustenart, eine weitere wichtige Nahrungsquelle dieser Tiere. Veränderungen der Wasserverhältnisse könnten die Verbreitung der Langusten beeinflussen. Und das wiederum hätte Auswirkungen auf die Verbreitung der großen Meeresraubtiere.
Gemessen an seiner Landfläche gehört Chile zu den kleineren Ländern Südamerikas. Doch seine Küstenlinie ist so lang wie keine andere auf dem Halbkontinent. Weltweit nur übertroffen von Kanada, den USA, Russland und Indonesien. Läge Chile in Europa, würde das schmale Land vom Nordkap bis nach Libyen reichen. Entsprechend vielfältig ist die Ökologie der Küstengewässer zwischen Feuerland und Atacama-Wüste. Im Norden Chiles herrscht Wüstenklima. Süßwasser ist ein besonders knappes Gut. Rund um die Industriestadt Antofagasta gibt es 13 Anlagen, die Meerwasser für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und der Industrie aufbereiten. Auch im kalten Süden setzt die neue grüne Industrie auf Meerwasserentsalzung. Denn ihr Bedarf wird die Möglichkeiten der lokalen Wasserversorger schnell übersteigen. Meerwasser ist für die Wasserstoffproduktion ungeeignet. Das Salz würde die empfindlichen Elektrolyseure zerstören. Entsalzungsanlagen liefern sauberes Süßwasser. Das hochkonzentrierte Salzwasser wird zurück ins Meer geleitet. Ist das eine Gefahr für die Meeresfauna? Fernando Valenzuela Picón sucht nach einer Antwort auf diese Frage. Der Aquakulturingenieur arbeitet an der Universität von Antofagasta, Fakultät für Meereswissenschaften. Er meint,
wenn die Anlagen gut gemacht sind, sich an die vorgeschriebenen Gesetze und Parameter halten, dann sind ihre Auswirkungen auf die Meeresfauna minimal. Und kleine Effekte sind absolut tolerierbar, denn diese Installationen lösen schließlich ein Grundproblem, nämlich genügend Wasser zur Verfügung zu haben. Dazu kommen die Arbeitsplätze. Der positive Effekt der Meerwasserentsalzung überwiegt den negativen.
Das gelte auch für das empfindliche Ökosystem der Magellanstraße. Bei der Meerwasserentsalzung könne der Süden von den Erfahrungen des Nordens profitieren. Ansonsten ist die Region Antofagasta allerdings das Gegenteil eines verlockenden Vorbilds für eine Industrialisierung im Einklang mit der Natur. Bewohner klagen über giftigen Rauch und Nebel. Es gibt Verschmutzungen mit Arsen und Blei, die teilweise auch im Trinkwasser nachgewiesen werden konnten. Die Region Antofagasta weist landesweit die höchste Sterblichkeitsrate aufgrund von Luftröhren, Bronchien und Lungenkrebs auf. Der Grund? Kohlekraftwerke und Minen. In den Weiten der Atacama-Wüste werden Kupfer und Lithium, Eisenerz und seltene Erden abgebaut und in die ganze Welt verschifft. Aber auch das Potenzial der Sonnenenergie wurde schon vor Jahren erkannt. Internationale Energieunternehmen drängen auf den Markt und installieren große Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Und jetzt soll Antofagasta zusätzlich zum zweiten Hotspot der chilenischen Wasserstoffproduktion werden. Anders als in Magallanes, wo der mit Windenergie hergestellte Wasserstoff hauptsächlich für den Export gedacht ist, soll er in der Wüste größtenteils direkt vor Ort zum Einsatz kommen.
Antofagasta ist die Minenhauptstadt Chiles und sie hat sich zur Energiehauptstadt Chiles entwickelt,
erklärt Daphne Pinoriffo von der regionalen staatlichen Behörde für Energie in Antofagasta.
Die Minenindustrie braucht sehr viel Energie. Innerhalb des letzten Jahrzehnts haben wir es bereits geschafft, dass diese Industrie die Hälfte ihres Strombedarfs mit erneuerbarer Energie deckt. Die Bergbauunternehmen wirken wie ein Verstärker, denn ihre Minen sollen in Zukunft klimaneutral arbeiten.
Das müssen sie auch. Schließlich will das ganze Land ab 2050 ohne Treibhausgasemissionen auskommen. Und die Kunden der Minen in den Industriestaaten verlangen zunehmend nach grün zertifizierten Rohstoffen.
Die Automobilindustrie drängt in diese Richtung, dass die Minenindustrien hier in Chile eben grün werden. Und das heißt natürlich, dass ein Großteil des Stromes erstmal grün werden muss. Und weiterhin dann eben die LKWs, die in den Minen fahren, eben auch mit sauberen Brennstoffen betrieben werden müssen. Mhm. Und dafür braucht man dann eben diese Ersatzbrennstoffe oder eben Wasserstoff.
Sagt Frank Dinter, der Leiter des Zentrums für Solarenergie, das das Deutsche Fraunhofer-Institut in Chile betreibt. Zusammen mit seinem Team ist Dinter für die wissenschaftliche Begleitforschung an einer Pilotanlage zuständig, die vom Linde-Konzern mitten in der Atacama-Wüste gebaut wird. Sie soll grünen Wasserstoff erzeugen und in flüssige Kraftstoffe umwandeln. Das sogenannte Power-to-Meet-Me-Projekt wird vom Bundesforschungsministerium mit 11 Millionen Euro gefördert. Neben den technischen Fragen soll die Begleitforschung auch die wirtschaftlichen Aspekte untersuchen, die mit dem Aufbau einer Produktionskette für die industrielle Herstellung grüner Treibstoffe einhergehen. Zum Beispiel soll geklärt werden, ob sich die Abwärme der chemischen Prozesse für die Meerwasserentsalzung nutzen lässt. Und das für die Treibstoffherstellung benötigte Kohlendioxid soll von einer chilenischen Zementfabrik geliefert werden. Dafür wird eine Abscheideanlage installiert, die CO2 direkt aus dem Drehrohrofen des Werks gewinnt.
Das wird dann zusammengebracht, das CO2 mit dem Wasserstoff vermischt und so entsteht Methanol. Und in einem weiteren Umwandlungsschritt Dimethylether. Dimethylether kann aber eben auch sehr gut als Ersatztreibstoff für Dieselfahrzeuge genutzt werden. Und somit sprechen wir die Minen damit an und hätten auch direkt den Abnehmer an der richtigen Stelle.
Das Hauptproblem seien die noch zu hohen Produktionskosten, sagt Frank Dinter. Das liege vor allem an den sehr teuren Elektrolyseuren zur Wasserstofferzeugung. Damit ihr Einsatz möglichst wirtschaftlich wird, müssen sie gut ausgelastet werden. Das gelingt nur, wenn grüner Strom rund um die Uhr zur Verfügung steht und nicht nur dann, wenn die Sonne scheint oder der Wind gerade weht. Es werden also Zwischenspeicher für grüne Energie benötigt. Ein weltweites Problem, an dem im Norden Chiles ebenfalls gearbeitet wird. Das Kraftwerk Angamos in Mejillones, 75 Kilometer nördlich von Antofagasta. Seit 2008 wird hier Kohlestrom erzeugt. Künftig soll auf dem Kraftwerksgelände ein Speicher für grüne Energie entstehen. Ugo Marin erklärt, was dafür passieren muss.
Hier hinten sind die Kessel. Einer der Einheit 2, der andere gehört zu Einheit 1. Und diese Struktur, die hier zu sehen ist, die Entschlacker und die Filteranlagen für jede Einheit, all das wird nicht mehr existieren. Das kommt weg mit dem Projekt Molten Salt.
Molten Salt, geschmolzenes Salz, soll hier im Zusammenspiel mit Solarstrom die Kohle ersetzen und aus dem schmutzigen Kraftwerk einen sauberen Energiespeicher machen. Eine sogenannte Carnot-Batterie. Dafür werden tagsüber Salze mit Solarenergie erhitzt und geschmolzen. Nachts kann mit Hilfe dieser gespeicherten Wärme wieder Strom erzeugt werden. So hat man rund um die Uhr eine sichere Elektrizitätsversorgung. Diese Technik ist an sich nichts Neues und weltweit wird an ihrer Weiterentwicklung gearbeitet. Bisher hat aber noch niemand ein Kohlekraftwerk auf diese Art umgebaut. Chile wäre weltweiter Vorreiter. Prestigeprojekte, Pilotanlagen und Forschungseinrichtungen. In Chile wird auf Hochtouren an Wegen zu einer erfolgreichen Energiewende gearbeitet. Das Potenzial des dünn besiedelten Landes, zum Global Player rund um den grünen Wasserstoff zu werden, ist groß. Aber groß ist auch die Gefahr, dass die neue Industrie eine einzigartige Natur zerstört und den Menschen vor Ort schadet. Wie das verhindert werden könnte, hat die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit Brot für die Welt in einer Studie untersuchen lassen. Ergebnis ist ein Katalog mit 11 Nachhaltigkeitskriterien für die Wasserstoffindustrie. Sie reichen vom Recht auf lokale Mitbestimmung und Besteuerung über die Einhaltung strenger Naturschutzauflagen bis zur Vermeidung zu hoher Staatsverschuldung. Ob sich die politischen Entscheider daran halten werden? Heraldo Norambuena ist skeptisch.
Chile wird die Umweltkosten tragen müssen. Profitieren werden aber die privaten Investoren und der Endkonsument, wahrscheinlich vor allem Europa. Dann wird auch Magallanes zur Opferzone. Es wäre ein hoher Preis für die Rettung des Klimas.
Das Wissen.
Grüner Wasserstoff aus Chile für die Welt. Auf Kosten einzigartiger Natur. Von Judith Mintrop. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günther Maurer.
Und hier noch ein Hörtipp. Wenn euch interessiert, woher der grüne Wasserstoff künftig kommen soll, dann interessiert euch vielleicht auch, wie und wofür er in Deutschland verwendet werden soll. Die Wasserstoffwende. Teuer, verspätet, kompliziert. So heißt eine Folge von Das Wissen, in der wir uns ausführlich mit dieser Frage beschäftigt haben. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.